Ich konnte einfach nicht lachen. Ich habe immer viel Power. Aber irgendwann kam der Punkt, ich hatte keinen Burnout, aber ich war wirklich...
Sie ist Tech-Managerin, füllt die größten Hallen Deutschlands und schreibt Bestseller.
Die mehrfach ausgezeichnete Wirtschaftsinformatikerin zählt zu den reichweitenstärksten Business-Influencerinnen.
Ich konnte wirklich dabei zusehen, wie mein ganzes Haus absäuft. Eine sehr absurde Situation, die mir aber halt auch gezeigt hat, hey, du bist wirklich wahnsinnig.
Fühlst du dich erfolgreich?
Also ich würde sagen, aus objektiver Sicht, ja, bin ich stolz. Selten. Ich propagiere ja immer Fehlerkultur, aber ich selber bin nicht so wirklich nachsichtig mit mir selbst.
Glaubst du, es gibt einen Zustand, wo du diesen Erfolg halten könntest und trotzdem nicht mehr diese Getriebenheit in dir fühlst?
Ich bin einfach völlig angstgetrieben, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich habe immer Angst zu scheitern. Wenn ich diese Getriebenheit nicht hätte, wäre ich wahrscheinlich auch viel entspannter. Aber ich weiß gar nicht, ob das ein Glaubenssatz ist, den ich ummodeln möchte. Weil ich nicht weiß, was ist denn dann mein Antrieb? Was bin ich dann ohne diesen Motivator?
Was kannst du denn Menschen empfehlen, die jetzt einen richtigen Lauf in ihrer Karriere haben, aber merken, dass sie überdrehen?
Ich sag jetzt eine Sache, die ist aus Coaching-Sicht nicht wertvoll, aber ich...
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens.
Anahita, du warst vor knapp 1,5 Jahren schon im Auf und Ab Podcast eine unserer ersten Gästinnen im Sommer 2023. Was geht dir als erstes durch den Kopf, wenn du an die letzten 1,5 Jahre nach unserem Gespräch denkst?
Also ich erinnere mich, damals warst du ja auch wirklich so in den Anfängen. Also dein Podcast war ja noch total klein und ich habe damals schon gespürt, dass der wirklich durch die Decke gehen wird. Und deswegen finde ich es auch total cool, dass du damit jetzt wirklich solche Erfolge feiern konntest in den letzten 1,5 Jahren. Also Chapeau und Hut ab an der Stelle. Und ich weiß auch noch, als wir beide ganz lange dann drüber gesprochen haben, hey, wie wird mein Buch ankommen? Also das letzte, das war ja, glaube ich, 6 Wochen vor Erscheinungstermin, oder? Also es waren wenige Wochen vorher. Und wie wir da dann noch gebrainstormt haben, okay, wie machen wir das marketingseitig am besten? Und ja, dann kam das Buch raus und war ein schöner Erfolg und hat genau das erzielt, was ich wollte. Also Diskussionen angeregt bei genau den Personen, wo ich mir gewünscht habe, dass sie dieses Buch lesen. Und ja, seitdem ist sehr, sehr viel passiert. Also sowohl beruflich als auch privat. Die Konstante ist, ich arbeite immer noch bei Microsoft, verantworte jetzt nicht mehr Travel, Transport und Energy, sondern Chemicals und Energy im After Sales. Aber das ist die Konstante, die ist gleich geblieben, ja.
Okay. So, und ein Update, was du heute geben wirst, ist, dass du ein neues Buch rausbringen wirst in wenigen Tagen. Geht es heute ganz viel darum. Und der Start hier berichtet von einer Sache, die eher zu den Tiefpunkten nicht nur der letzten 1,5 Jahre gehört, sondern deines Lebens wahrscheinlich insgesamt. Du formulierst hier so schön, dass ein kleines Bächlein, was vor deinem Garten normalerweise da den Lauf genommen hat, zu einem reißenden Fluss wurde und große Teile deines Zuhauses mitgerissen hat. Was hast du gefühlt in dem Moment? Man kennt solche Bilder aus den Nachrichten, aber was hast du persönlich gefühlt, als du das Ausmaß in deinen eigenen 4 Wänden zum ersten Mal wahrgenommen hast?
Also das Spannende ist, dass nachdem ich akzeptiert habe, dass ich die Situation nicht ändern kann, weil es ist ja nicht so, dass eine Flut von 0 auf 100 beginnt und auf einmal ist alles unter Wasser. Es ist so, dass man vorher die Nachrichten liest, dann hofft, dass man mit einem blauen Auge davonkommt. Irgendwann läuft der Kellerschacht voll, irgendwann dann der Keller. Bei mir ist danach dann das Erdgeschoss vollgelaufen. Und ich konnte wirklich dabei zusehen, wie mein ganzes Haus absäuft. Und ich weiß noch, ich war dann im 1. Stock. Habe auf die Feuerwehr gewartet, um evakuiert zu werden mit einem Rettungsboot, was ja an sich schon total absurd und surreal ist. Und habe dann einer sehr, sehr guten Bekannten von mir, die zu dem damaligen Zeitpunkt noch bei Westwing gearbeitet hat, ein Foto geschickt und meinte so, hey, lass uns doch die Westwing-Kollaboration, die wir planen, ein bisschen erweitern, weil mir sind gerade sämtliche Möbel abgesoffen. Und bin eigentlich in der Situation dann sehr pragmatisch mit allem umgegangen. Sehr pragmatisch. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht, wie langwierig die Sanierung sein wird, wie kostspielig sie sein wird. Ich habe danach ja über ein halbes Jahr nicht daheim gewohnt, bin von Airbnb zu Airbnb gezogen, habe die ganze Zeit aus ein paar Umzugskartons und einem Reisekoffer gelebt. Und ich war zwar versichert, also ich hatte eine Gebäudeversicherung zum Glück, aber ich war nicht vollumfänglich versichert und bin auch auf ziemlichen Kosten sitzen geblieben. Also es war schon tough. Das letzte Jahr war nicht sonderlich einfach.
Hat sich durch diese Erfahrung deine Beziehung zu Besitz, zu dem, also dinglichen, also Dingen, die dann weggeschwommen sind, hat sich das verändert?
Das, was spannend ist, ich habe eine Freundin und Kollegin, die es total auf den Punkt gebracht hat, die meinte so zu mir, hey Anna, ich kann total nachvollziehen, dass dich als Arbeiterkind wahrscheinlich gerade das Ganze total existenziell triggern muss. Und ich glaube, das war's. Also es hat genau diese Existenzangst total in mir getriggert, die aus objektiver Sicht Schmarrn ist. Also ich glaube,
wie so oft bei Triggern.
Ja, wie so oft bei Triggern. Aber ich hatte so eine Situation noch nie und was das für Kosten sind, allein irgendwie für ein Fenster oder für Fliesen oder so. Und es multipliziert sich ja. Und ich war da halt auf mich allein gestellt. Also ich musste alle Kosten alleine irgendwie stemmen, hatte da kein Backup und musste auch weiter performen, als wäre nichts gewesen. Also ich habe glücklicherweise von meinem Arbeitgeber 2 Wochen, glaube ich, waren es, habe ich frei bekommen, was ein wahnsinniges Privileg ist. Habe aber in diesen 2 Wochen noch versucht, alles so weiter zu managen bei der Arbeit, dass alles noch gut läuft, weil ich kann ja nicht einfach aus dem Nichts ohne Übergabe gehen. Das funktioniert ja nicht, das geht in meinem Job gar nicht. Und hatte dann 5 Tage, glaube ich, nach der Flut, hatte ich eine Keynote und bin da auf der Bühne gestanden, hatte aber meine ganzen Klamotten gar nicht, weil ich irgendwie im Airbnb war und nicht ins Haus konnte, weil das noch halb voller Schlamm war. Also es war eine sehr absurde Situation, die mir aber halt auch gezeigt hat, hey, du bist wirklich wahnsinnig resilient. Also wenn ich auf das letzte Jahr zurückblicke, dann frage ich mich echt, wie ich das gemacht habe. Das war schon crazy, vor allem, weil ja auch viel zusammengekommen ist. Also es war ja nicht nur die Flut, das ist ja viel passiert im letzten Jahr. Und ich bin da stolz auf mich, dass ich immer noch stehe und das Ganze irgendwie bewältigt habe.
Wir beobachten ja ganz oft, wenn Menschen durch Krisen gehen, dass sie Fähigkeiten sich aneignen, die sie vorher nicht hatten, so Superpowers. Mhm. Gibt es irgendwas Spezielles, wo du sagst, du hast gerade Resilienz angesprochen, aber ich glaube, das hattest du schon und konntest da auf einem gewissen Skillset aufsetzen. Gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, das hast du durch diese spezielle Erfahrung im Jahr 2024 Neues gelernt, was dich jetzt stärker herausgebracht hat?
Also in dem Sinne gelernt, glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es so war, dass die Eigenschaften, die ich habe, die mir in der Situation geholfen haben, mir nochmal klarer geworden sind. Und das eine ist, dass ich sehr pragmatisch mit Dingen umgehe. Also ich habe mir dann die Situation angeschaut und dachte mir so, okay, das ist verdammt blöd, was da jetzt passiert ist. Aber was musst du jetzt tun? Und habe versucht, mich selber aus dieser Hilflosigkeit rauszuholen. Weil ich glaube, das ist ja das Schlimmste, wenn man sich hilflos fühlt. Also wenn man sich einer Situation einfach hilflos ausgesetzt fühlt. Und deswegen habe ich versucht, wieder ins Machen zu kommen und mir selber deutlich zu machen, dass ich einen Wirkungskreis habe, in dem ich agieren kann. Und diese Selbstwirksamkeit, an die ich sehr stark glaube, die konnte ich letztes Jahr halt wirklich par excellence ausspielen.
Wir hatten hier einen Neurowissenschaftler, einen Professor Volker Busch, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, auch ein fantastisches Buch geschrieben, Kopf hoch. Und sein Haus war auch stark von der Flut betroffen, in Regensburg lebend. Und er hatte mir auch geschrieben, dass Tränen geflossen sind in der Familie. Man hat Trauerphasen gehabt, aber dann kam diese Akzeptanz, diese radikale Akzeptanz. Und das ist egal, über welche Krisensituationen wir sprechen. Wir müssen zu diesem Punkt kommen, wo wir sagen, es ist jetzt so, sonst kommen wir nicht ins Handeln um dagegen. Man kann natürlich sich immer fragen, warum ich... Schicksal etc., aber es bringt einen ja nicht weiter.
Ja, vor allem ist es genau das, was du sagst. Ich finde, wenn man mit sich und der Situation dann so hadert und in so einen Opfermodus verfällt, und ich glaube, initial ist es auch völlig legitim, in so einen Opfermodus zu verfallen und sich zu, also bin ich auch, in den ersten paar Tagen bin ich wirklich drum gelaufen und dachte mir so, der Partner von meiner Mama ist dann auch ganz kurz nach der Flut, ganz plötzlich an einem Schlaganfall verstorben. Und es ist einfach so viel zusammengekommen. Und ich dachte mir halt dann so, okay, jetzt hast du bei der Arbeit unglaublich viel zu tun. Du hast eine Buchabgabe, die verschoben wurde übrigens. Also das Buch wäre eigentlich ein paar Monate vorher rausgekommen, aber ich war einfach nicht fähig dazu, mich zu fokussieren, weil ich so viel im Kopf hatte, dass es mir einfach nicht gelungen ist, meine Gedanken da irgendwie zu sammeln.
Darf ich da kurz einhaken? Wir werden später auch über die Fähigkeit, Nein zu sagen, sprechen. Und das ist ja genau an dem Punkt, du lädst dir extrem viel auf, kann man sagen. Ja. Aber da zu sagen, die Größe, den Mut zu haben, zum Verlag zu sagen, ich bin jetzt über meine Grenzen, wir müssen da über eine Verschiebung sprechen. Das ist ein ganz wichtiges Element, um eben auch diese ganzen Bälle in der Luft zu halten.
Ja, wobei es eher so war, dass der Verlag mir die Entscheidung abgenommen hat.
Okay.
Also wir hatten ein Covershooting mit Svantje.
Also es war Co-Autorin,
genau, meine Co-Autorin und meine Co-Podcast-Host, meine Bestie. Also Svantje hat einen ganz, ganz großen Teil meines Herzens und wir haben dieses Jahr auch sehr, sehr viel zusammen vor. Aber auf jeden Fall waren Svantje und ich dann in München und haben dieses Shooting gemacht. Mhm. Und mir ging es einfach echt schlecht. Also man kann es nicht anders sagen. Das war ein paar Wochen nach der Flut. Ich hatte dann noch so einen Mini-Unfall und hatte mir meinen Knöchel so verstaucht, dass ich nicht laufen konnte. War ein paar Tage vorher noch auf der Beerdigung von dem Lebensgefährten von meiner Mama, mit dem sie 20 Jahre zusammen war. Es war einfach viel. Musste diese Handwerkerrechnung irgendwie bezahlen. War in meinem völlig verwüsteten, kaputten Haus. Und hatte ja noch meinen Microsoft-Manager-Job und irgendwelche Vorträge, wo Verträge schon unterschrieben waren, wo ich hingehen musste und unterhaltsam und lustig und humorvoll sein musste, weil Menschen ja dafür bezahlen, dass ich das bin und nicht, dass ich da hingehe und irgendwie ein Gesicht ziehe. Und es war einfach wahnsinnig viel. Auf jeden Fall sind wir dann an diesem Tag bei diesem Shooting gewesen und ich konnte einfach nicht lachen. Also ich saß da wirklich wie so ein Häufchen Elend, hatte dann auch die ganze Zeit meinen Fuß auf so einem Stuhl liegen, weil ich so Schmerzen hatte, ich konnte auch nicht laufen, bin da völlig gehumpelt. Und diese Bilder sind absolut fürchterlich geworden. Und dieses Bild, das man hier sieht, das ist nicht aus diesem Covershooting, das ist aus einem Shooting, das ich mit Mark Kane hatte, weil ich zum Verlag dann gesagt habe, hey, diese Bilder kann man nicht nehmen. Also das ist ja völlig... demotivierend. Das ist nicht verkaufsfördernd. Wenn jemand dieses Bild sieht, denkt er sich so, oh Gott, also von dir will ich wirklich nichts lernen. Dir will ich eher helfen. Und dann schrieb mir der Verlag nach ein paar Tagen und das fand ich so cool von denen menschlich und meinten dann so, hey, brauchst du vielleicht noch ein bisschen? Und ich habe das dann mit Svantje gebrainstormt und Svantje meinte so, hey, ja, also das läuft uns nicht weg, dann machen wir es ein paar Monate später. Und deswegen habe ich das dann dankend angenommen. Aber ich weiß nicht, ob ich das selber proaktiv vorgeschlagen hätte. Ich glaube, ich hätte es dann eher irgendwie möglich gemacht. Mhm. Was aber mit großer Wahrscheinlichkeit sehr zulasten der Qualität gegangen wäre. Weil zu dem Zeitpunkt, als ich dann das Buch geschrieben habe, hatte ich auch wieder die mentale Kapazität dafür. Und die hätte ich in der Phase einfach nicht gehabt.
Mhm. Stark. Also das macht ja auch gute Partnerschaften aus, wenn man sieht, dass jemand eine gewisse Not hat, darauf zuzugehen, weil vielleicht hättest du trotzdem durchgezogen, vielleicht hättest du auch die Hand gehoben, aber so wurde dir das auf jeden Fall abgenommen. Wir haben jetzt so ein bisschen über die Tiefpunkte gerade in den letzten 12, 15 Monaten gesprochen und trotzdem, und auch darum geht es in deinem Buch ja, wenige Menschen haben das bemerkt, weil eine deiner Fähigkeiten ist auch eine gewisse Fassade zu bewahren. Du hast es gesagt, du wirst bezahlt, auch teilweise sehr gut bezahlt, dass du eben Menschen unterhältst, ihnen Mehrwert stiftest. Und sehr viele Menschen, jeder, der dich beobachtet auf Social Media, würde dich als erfolgreich in dem, was du tust, bezeichnen. Aber zwischen erfolgreich sein und sich erfolgreich fühlen ist ja oft auch ein großer bis sehr großer Unterschied. Auch das sehe ich immer wieder bei Menschen, dass sie sich nicht so fühlen. Deshalb meine Frage, ich möchte ein bisschen über Erfolg sprechen, ist ja auch im Untertitel hier deines Buches. Fühlst du dich erfolgreich so im Durchschnitt gesehen? Und wenn ja, bei welchen Aktivitäten oder in welchen Momenten speziell?
Also ich würde sagen, dass ich aus objektiver Sicht wahrscheinlich schon sagen würde, dass ich erfolgreich bin, ja. Vor allem, wenn man bedenkt, was meine Startbedingungen waren und wie hoch die statistische Wahrscheinlichkeit ist, dass Menschen wie ich es dahin schaffen, wo ich heute stehen darf, dann definitiv. Ich habe aber immer das Gefühl, wahnsinnig viel dafür tun zu müssen, um diesen Status quo zu halten. Also ich habe nicht das Gefühl, hey, du hast es jetzt geschafft. Das habe ich gar nicht. Also ich habe immer so eine innere Getriebenheit. So, hey, du hast noch nicht dein volles Potenzial ausgeschöpft. Da geht noch mehr. Gib dir Mühe. Sonst könnten Menschen meinen, dass du vielleicht doch nicht so kompetent bist. Versuch, keine Fehler zu machen. Also ich propagiere ja immer Fehlerkultur und so und versuch das auch selber als Chefin möglichst bei meinen Mitarbeitenden zu kultivieren. Aber ich selber bin nicht so wirklich nachsichtig mit mir selbst. Deswegen aus objektiver Sicht, ja, ich weiß, dass ich da auch stolz auf mich sein kann. Bin ich stolz? Selten.
Es ist ein spannender Aspekt, den du jetzt gerade erwähnst, weil auch den hören wir oft bei sehr erfolgreichen Menschen, dass diese innere Getriebenheit ja auch ein wichtiger Motor ist, um das aufrechtzuerhalten, dieses Tempo. Unabhängig davon, ob es dir Stand jetzt gelingt, aber glaubst du, es gibt einen Zustand, wo du diesen Erfolg halten könntest und trotzdem nicht mehr diese Getriebenheit in dir fühlst? Oder hängen diese Dinge untrennbar zusammen?
Ich glaube, dass ein essentieller Faktor dessen, dass ich da bin, wo ich bin, genau diese Getriebenheit ist. Also ich bin einfach völlig angstgetrieben, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also wenn man dieses Gefühl ganz isoliert und nackt betrachtet, dann ist es das. Mhm. Ich habe immer Angst zu scheitern, dahin zurückzufallen, wo ich eigentlich herkomme, nicht mehr als kompetent wahrgenommen zu werden, nicht mehr weiterzukommen. Also ich habe immer das Gefühl, mehr machen zu müssen. Mhm. Und ich glaube, dass wenn ich diese Getriebenheit nicht hätte, ich definitiv nicht da wäre, wo ich heute bin. Aber im gleichen Zuge glaube ich auch, wenn ich sie nicht hätte, wäre ich wahrscheinlich auch viel entspannter, auf jeden Fall. Aber ich hätte diesen Motor nicht mehr, der mich antreibt. Mhm. Also mir würde einfach ganz viel fehlen von dem, was mich weiterlaufen lässt und wieder aufstehen lässt, wenn ich hinfall.
Ich kann das total mitfühlen, weil ich habe früher Leistungssport betrieben, Tennis gespielt und ich hatte auch immer Angst zu verlieren. Wenn ich auf den Platz gegangen bin, dann war es, um nicht zu verlieren. Und es gibt andere, die haben Lust zu gewinnen gehabt. Und es sind ganz andere. Dein Nervensystem ist komplett anders eingestellt. Ich war immer so ein Trainingsweltmeister, der signifikant besser war, wenn es im Training war. Und sobald es um was ging, sind wirklich signifikante Prozentpunkte meiner Leistungsfähigkeit abhanden gekommen. Und Jürgen Klopp hat mal vor ewig langer Zeit mal so einen Werbespot gemacht. Und Er hat es genau thematisiert. Er hat gesagt, diese Lust zu gewinnen, die brennt in ihm. Und ich beneide wirklich, da bin ich ehrlich, Menschen, die diese Lust zu gewinnen haben. Wenn ich einen Roger Federer zum Beispiel sehe, ich habe mit ihm noch nicht gesprochen, ist einer meiner Traumgäste hier für diesen Podcast, aber ich glaube, er ist immer mit der Lust zu gewinnen auf den Platz gegangen. Und andere Spieler, die verkrampfter sind und sowas, die laufen eher der Niederlage weg. Und das, was man im Sport beobachten kann, beobachte ich auch ganz oft. Wenige sagen es so offen wie du jetzt, aber viele hinter vorgehaltener Hand haben eben diese Angst zu verlieren. Ja. Und das kann ein wahnsinnig starker Motor für großen Erfolg sein. Aber der mentale Preis und der Preis, wie viel Energie es kostet, das zu leisten, ist für viele Menschen auch entsprechend groß. Gibt es etwas, bist du jetzt auch sehr selbstreflektiert, was du tust, um diesen Preis, diesen mentalen Preis auch etwas zu lindern? Oder sagst du, das ist einfach so, so bin ich und ich muss das einfach ertragen?
Ich finde es ganz spannend, weil Svanche und ich haben auch in unserem Podcast über Glaubenssätze genau darüber gesprochen. Und ich meinte dann zu ihr, ich weiß gar nicht, ob das ein Glaubenssatz ist, den ich auf positive Art und Weise ummodeln möchte. Also ich hatte Glaubenssätze, vor allem im beruflichen Kontext, die hinderlich waren. Also zum Beispiel, ich bin verantwortlich für Harmonie. Ich komme aus einem persischen Haushalt. Die iranische Erziehung ist, fall bloß niemanden zur Last, sei maximal höflich, sei maximal respektvoll, sei maximal convenient. Und in dem Zuge, das habe ich ja natürlich internalisiert, also man nimmt ja viel mit von dem, wie man aufgewachsen ist. Und das habe ich auch im beruflichen Kontext immer sehr stark gehabt, dass ich versucht habe, maximalen Mehrwert immer zu stiften und bloß nicht irgendwas zu tun, dass man mir vorwerfen könnte, inkompetent zu sein oder nicht hilfsbereit zu sein. Und das ist spannenderweise aber ein Glaubenssatz, an dem ich auch gemeinsam mit einem Coach, damals, als ich noch bei SAP war, stark gearbeitet habe und den ich im Business-Kontext, würde ich sagen, fast völlig abgelegt habe. Also im privaten Kontext nicht. Bei den Menschen, die mir sehr nahe stehen, da bin ich immer noch ein People-Pleaser. Also da ist es mir immer sehr wichtig, dass es den Menschen in meinem Inner Circle sehr gut geht, selbst wenn ich da hin und wieder selber persönlich Abstriche machen muss. Aber im beruflichen Kontext habe ich das kaum. Also da fällt es mir inzwischen sehr, sehr leicht, einfach Nein zu sagen. Und sehr, sehr leicht, sehr klar zu sein. Und der andere Glaubenssatz, an dem könnte man ja auch arbeiten. Das mache ich aber nicht. Also ich lasse den die ganze Zeit so, wie er ist, weil ich ja weiß, dass er genau dieser Motor ist, von dem ich vorhin erzählt habe. Und ich traue mich auch gar nicht, diesen Motor zu eliminieren, weil ich gar nicht weiß, okay, was ist denn dann mein Antrieb? Mhm. Also gibt es da eine Alternative? Mhm. Was kommt dann? Was bin ich dann ohne diesen Motivator? Was bleibt dann?
Ist ein großes Risiko, wenn man diesen starken Motor ein bisschen zähmen möchte. Ich hatte letzte Woche hier ein Gespräch mit der Jasmin Weiß, die du auch gut kennst. Und wir haben eine ziemlich ähnliche Diskussion über diesen Trade-off zwischen Ambitionslevel und Zufriedenheit gehabt. Und ich habe sie gefragt, ob sie glaubt, dass das Gegensätze sind oder ob man in beiden Dimensionen eine hohe Ausprägung haben kann. Also sehr ambitioniert sein kann und zufrieden sein könnte. Denn auch da sind Menschen Angst, wenn sie zu zufrieden werden.
Dass sie zu gesättigt sind.
Zu gesättigt, ja. Dieser Trieb fehlt, dieser Motor, den dieser du gerade Hunger ansprichst, fehlt. Und das Ambitionslevel runtergeht. Und sie hatte sehr offen gesagt, zufrieden ist sie selten, aber ihr Ziel, sie ist jetzt Mitte 40, ist das eben besser in den Griff zu bekommen, ohne aber das Ambitionslevel runterzufahren. Also ich finde es fast schon eine philosophische Frage, mit der ich mich mein ganzes Leben schon beschäftige, ob beides geht. Kann man sehr zufrieden und sehr ambitioniert sein? Wie guckst du da drauf?
Ich bin zufrieden und ich bin auch sehr dankbar. Also ich bin der Meinung, dass immer mehr geht und dass ich bin, wie gesagt, auch der Meinung, dass ich mich anstrengen muss, um weiterzukommen oder um den Status quo zu halten. Aber ich bin unglaublich dankbar. Also ich bin mir meiner Privilegien sehr, sehr, sehr bewusst. Ich kenne das Leben ohne diese Privilegien sehr gut. Und es vergeht kein Tag, in dem ich nicht Situationen habe, die mich total dankbar machen. Mhm. Also in denen ich mir nicht denke, wow, also schau mal, wo du hergekommen bist und was für ein tolles Leben du jetzt haben darfst, welche Menschen du kennengelernt hast, was du dir alles ermöglichen kannst oder was du deiner Familie alles ermöglichen kannst, was auch nicht selbstverständlich ist. Und ich habe es auch gemerkt bei der Flut. Ja, es war für mich als Einzelperson hart, keine Frage. Aber ich war in der Lage, das Ganze finanziell zu stemmen. Und das sind ja wirklich horrende Kosten. Und ich habe das gemerkt bei mir in der Nachbarschaft. Da gab es viele, auch ältere Personen, Menschen mit Ölheizung, ohne Gebäudeversicherung. Die Gegend ist auch gar nicht versicherbar, tatsächlich. Also ich hatte damals das Glück und konnte die Versicherung von den Voreigentümern übernehmen. Sonst hätte ich gar keine bekommen. Finde ich auch sehr kritisch, aber es ist vielleicht ein anderes Thema, das wir mal diskutieren können. Aber sehr viele von diesen Personen waren nach der Flut existenziell für Jahre, Jahrzehnte oder für ihr restliches Leben lang ruiniert. Und allein, dass ich die Möglichkeit habe, dann Doppelschichten zu schieben, also meinen Microsoft-Job weiterzumachen, der auch gut bezahlt ist, und gleichzeitig dann Vorträge zu machen und für die auch gutes Geld zu bekommen, ein Buch zu schreiben, jetzt einen Podcast zu machen, also diese ganzen Einnahmequellen, das ist alles andere als selbstverständlich. Und ich glaube, wenn man selber sehr gut situiert aufgewachsen ist und sich danach dann nicht aus der eigenen Blase rausbewegt hat, also wenn man gar nicht nach links und rechts schaut und deswegen gar nicht versteht, dass die eigene Situation eben nicht dem normalen Leben einer Person, einer Durchschnittsperson in der Gesellschaft entspricht, dann weiß man, glaube ich, genau diese Dinge auch gar nicht zu schätzen. Und ich war sogar, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen bizarr an, aber ich war sogar in der Flut so oft so unglaublich dankbar. Ich war so unglaublich dankbar, dass ich diese Versicherung hatte. Ich war so unglaublich dankbar, Personen in meinem Umfeld zu haben, die dann einfach ohne Wenn und Aber da waren. Ich war so unglaublich dankbar, gesund zu sein und mich darum kümmern zu können. Ich war so unglaublich dankbar für meinen Arbeitgeber, der mir eine Zeit lang freigegeben hat. Ich war so unglaublich dankbar für so viele Dinge. Und ich glaube, es ist auch immer eine Frage dessen, wie man auf Dinge schaut, ob man zufrieden und glücklich ist oder ob man es nicht ist. Mhm. Und es gibt viele Menschen, die sehr defizitär auf Dinge gucken und wahnsinnig viel haben, aber immer nur das sehen, was ihnen fehlt. Selbst wenn das ganz wenige banale Dinge sind, objektiv gesehen. Und dann gibt es Menschen, die aus objektiver Sicht gar nicht so viel haben, aber die Dinge, die sie haben, umso mehr zu schätzen wissen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass alles immer eine Sache der Perspektive ist und dass wir selber entscheiden, wie wir mit Situationen umgehen und vor allem auch, ob wir glücklich sind oder nicht.
Und du hast jetzt Dankbarkeit mehrfach erwähnt. Das ist ja eines der stärksten positiven Emotionen, die wir abrufen können, wo wir besser drin werden können, das abzurufen. Unser Gehirn wird immer besser in dem, was wir regelmäßig tun. Und wenn du sagst, dass du mehrmals täglich, selbst in der größten Krise, Dankbarkeit fühlst, dann hast du deine Neuroplastizität des Gehirns schon so konditioniert, dass du eben darauf zugreifen kannst. Und viele Menschen vergessen das. Deshalb so Journaling, 3 Dinge abends aufschreiben, für die man dankbar ist. Das belächeln viele Menschen. Aber das ist Schritt 1, in so ein Mindset zu kommen, wie du es eben über Jahre kultiviert hast, was dir eben hilft, auch in solchen schwierigen Situationen wieder positiv zu bleiben oder schnell wieder zu werden und dann auch wieder ins Handeln zu kommen. Sehr cool. So, wir haben jetzt schon öfter mal dein Buch besprochen. Ich will jetzt tiefer reingehen. Der Titel heißt, was du nicht hören willst, aber wissen solltest, um erfolgreich zu sein. Ich habe es dir schon, als ich davon gehört habe, gesagt, ich finde den Titel sehr genial. Also cool. Ich will sofort reinlesen, was da passiert. Und wichtig ist hier erfolgreich. Das muss nicht zwingend finanziell erfolgreich sein. Jeder hat seine eigenen Erfolgsdefinitionen. Auch darum geht es ja in dem Buch. Du teilst hier 17 Wahrheiten oder 17 Gesetze oder wie auch immer. Und ein paar davon will ich gerne rauspicken und da ein paar Fragen stellen. Was wünschst du dir denn für den Leser, die Leserin, wenn sie das Buch durchgelesen haben? Was wünschst du dir für diese Menschen?
Ich wünsche mir, dass man zum einen seine eigene Erfolgsdefinition, die man immer als Gesetz angenommen hat, wirklich kritisch hinterfragt und wenn nötig nachjustiert und dass man sich mit genau jenen Dingen auseinandersetzt, die man oft wegschiebt, weil sie unbequem sind, die man aber sehen und anfassen und betrachten muss, wenn man wirklich erfolgreich und zufrieden sein will. Und Svante und mir war es sehr wichtig, dass wir das Buch möglichst praxisnah gestalten. Deswegen ist das Ganze so aufgebaut, dass ich sehr persönlich, also sehr, sehr, sehr persönlich, sehr viel erzähle und sowohl von meinen eigenen Erfahrungen als auch von Erlebnissen, die mir zugestoßen sind, von denen ich auf die Weise noch nie so offen erzählt habe. Und ich habe Svante hier letztens auch gesagt, ich finde, wenn man so ein Buch schreibt, ist einem gar nicht so bewusst, dass Menschen das lesen werden. Also mir ist das irgendwie nicht so bewusst und deswegen war meine Hemmschwelle, da Dinge zu erzählen, total niedrig. Also ich hätte sehr viele Dinge, die ich da im Buch preisgegeben habe, glaube ich, nie auf LinkedIn gepostet. Aber so hatte das irgendwie so ein Tagebuch-Feeling. Also ich schreibe da einfach so ein bisschen
in mein Word-Dokument rein.
Und danach sieht es nur Svante und unsere Lektorin. Und was Svante dann gemacht hat, ist zu jedem Kapitel sehr, sehr, sehr tolle Coaching-Übungen zu definieren, weil es uns selber sehr häufig passiert ist, dass wir ganz tolle Bücher gelesen haben und dann genickt haben und uns dachten, ja, okay, verstehe ich. Aber diese Umsetzung in die Realität ist uns halt dann schwer gefallen. Und ich persönlich fand es so cool zu sehen, weil wir haben ja komplett unabhängig voneinander gearbeitet, beziehungsweise Svante hat die Übungen komplett unabhängig von mir formuliert. Sie hat aber bei mir alles quer gelesen. Mhm. Also Svante ist eigentlich der heimliche Lektor hinter dem Ganzen. Also sie hat das Buch auch inhaltlich so viel besser gemacht. Aber die Übungen, die sie formuliert hat, die sind so gut und die gehen so tief. Also zum Beispiel diese Übung mit den Glaubenssätzen. Wenn man sich auf die wirklich einlässt, macht die einen fix und fertig im ersten Moment. Und ich bin eigentlich, obwohl ich selber zertifizierte Coach bin, ich darf das jetzt gar nicht so laut sagen, aber ich bin echt nicht so eine, die so gerne so Coaching-Übungen macht. Also dafür bin ich viel zu ungeduldig, habe da nicht so Lust. Und oft ist es so, dass ich das dann lese und mir in meinem Kopf denke, ja, ja, okay, passt schon. Aber dadurch, dass wir beide kritisch die Teile voneinander so quer gelesen haben, habe ich mich dann auch hingesetzt und habe diese Übungen sehr kritisch gemacht. Und ich saß teilweise mit Tränen in den Augen vor diesen Übungen von Svante, weil die echt intensiv sind, wenn man sie wirklich mit Herz und Seele macht und ehrlich zu sich selbst ist. Und deswegen finde ich, ist uns da eine sehr, sehr coole Mischung gelungen, von der wir sehr stark davon ausgehen, dass sie Menschen sehr stark helfen wird.
Durfte ja vorab reinlesen und ich kann das bestätigen. Man kann das Buch oberflächlich konsumieren und einfach mal in 3-4 Tagen durchlesen und dann ist es schon spannend. Aber wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, es durchzuarbeiten, dann kann es wirklich die Blindspots in der eigenen Seele oder in dem eigenen Mindset wirklich signifikant verändern. Mir kommt hier ein Thema rein, was mich so vor 5-6 Jahren mich in meinem Leseverhalten verändert hat. Und ich hatte mal so eine Zeit, da habe ich mich darüber definiert, wie viele Bücher ich lese. Gibt ja auch auf Social Media, manche lesen eins am Tag oder eins die Woche. Da ist ja jeder irgendwie toller, der viel liest. Und ich habe mich dann gefragt, was ist eigentlich der Mehrwert von viel Lesen? Und dann habe ich irgendwo ein Statement aufgefasst, wo es hieß, lieber ein richtig gutes Buch siebenmal lesen, als sieben Bücher oberflächlich lesen. Und da steckt so viel drin.
Total.
Weil wir haben doch oft alle so Lieblingsbücher, wo wir sagen, ich würde das am liebsten noch ein zweites, noch ein drittes Mal lesen. Und dann kommt aber bei vielen, die sie sich eben über viel lesen und so definieren, ja, aber das ist ja Zeitverschwendung, ein Buch nochmal lesen. Man will doch schon noch mehr lernen und noch mehr lernen. Aber es geht ja am Ende um persönliche Transformation. Und deshalb habe ich mir wirklich angewöhnt, ein paar Bücher habe ich mittlerweile 5-6 Mal gelesen. Eins meiner Lieblingsbücher habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, immer zwischen Weihnachten und Silvester zu lesen, weil das so mein bestes Priming fürs kommende Jahr war.
Ja, und vor allem ist ja dann ein Jahr vergangen und
exakt.
Du hast dich ja dann auch stark verändert und deine Sicht auf gewisse Aspekte in dem Buch ist ja vielleicht
genau.
auch völlig
anders.
Und
diese Konstante, es war von Bronnie Ware damals, 5 Dinge, die Sterbende bereuen. Ein absoluter Klassiker. Und wenn man sich immer wieder vor Augen führt, was Menschen, die sterben, bereuen. Das war für mich für ein gutes Jahrzehnt wirklich eine Konstante in der Zeit. Und das kann ich Menschen wirklich empfehlen. Die Bücher, die Magie enthalten, fliegt da nicht einfach drüber, sondern zieht alles, jedes. Und wenn man es nochmal liest, kommen nochmal neue Gedanken dazu etc. Und das hat auf jeden Fall Potenzial dazu, nicht nur einmal überflogen zu werden. Wenn du hast jetzt alle 17 Wahrheiten ja im Kopf, weil du sie geschrieben hast. Gibt es eine, wo du sagst, das wollen die Menschen am allerwenigsten hören, das ist die allerhärteste Wahrheit, wo du aus deiner Erfahrung, auch aus dem Persönlichen sagst, da machen die Leute typischerweise den allergrößten Bogen drum?
Ich glaube nicht, dass man das pauschal für alle Personen sagen kann. Also ich glaube, dass jedes Kapitel anders mit Personen resoniert. Also ich glaube, dass manche Kapitel den einen total triggern werden und den anderen kalt lassen, je nachdem, wo die eigenen Trigger liegen. Mhm. Und deswegen kann man das, glaube ich, nicht sagen. Also ich kann nicht sagen, okay, Kapitel 4 wird genau das sein, was jeder lesen muss. Ich glaube, das ist auch das Schöne an dem Buch, dass es wahrscheinlich alle irgendwo abholt. Den einen bei dem einen Kapitel und den einen bei dem anderen, weil wir sehr, sehr ganzheitlich auf ganz verschiedene Themen schauen.
In ein paar Monaten nach Launch wirst du dann sehen, was aus der Leserschaft für Feedback gekommen ist. Kapitel 1 geht mit einem Klassiker los, wenn man mal die Überschriften sich ansieht. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. So, haben alle schon 100.000 Mal gehört. Du hast diese Überschrift nicht erfunden, aber das, was du drunter verpackst, ist sehr, sehr unique. Warum glaubst du, Anahita, dass wir Menschen immer dazu tendieren, zu denken, dass bei den anderen die Dinge besser laufen und toller sind als bei einem selber? Hast du da eine Erklärung für?
Ja, also es gibt eine psychologische Erklärung und die beschreibe ich auch in dem Buch. Wir Menschen nehmen gerne andere Menschen, um unser eigenes Glücks- und Erfolgsniveau zu bewerten. Und in der Hinsicht machen wir meistens einen Aufwärtsvergleich. Das heißt, wir vergleichen uns nicht mit Personen, die aus objektiver Sicht wirklich vergleichbar mit uns sind, also die dieselben Rahmenbedingungen haben, dieselben Möglichkeiten haben, sondern mit Personen, die in Situationen sind, die für uns eigentlich aus objektiver Sicht gar nicht erreichbar sind. Und das sorgt dann dafür, dass wir dieses Außenbild, diese Außenfassade, die wir von Personen haben, die ja auch nur einen sehr kleinen Bruchteil dessen darstellt, was tatsächlich in dem Leben dieser Person passiert, vergleichen mit unserer eigenen ganzheitlichen Realität. Und in diesem Vergleich schauen wir immer schlechter aus der Wäsche. Also das ist ja eigentlich völlig nachvollziehbar. Und das sorgt dann dafür, dass wir unser eigenes Leben als subjektiv schlechter empfinden. Und dann auch immer unglücklicher werden. Und Social Media ist in dem Kontext natürlich Gift.
Brandbeschleuniger.
Total, ein absoluter Brandbeschleuniger, weil ja die Menschen auf Social Media sehr häufig, auch wenn es jetzt sämtliche Trends gab, dass man gesagt hat, okay, mehr Realität auf Instagram und LinkedIn. Aber selbst dann ist es ja häufig so ein Clickbait-Post. Also die wirklich unbequemen, unangenehmen Dinge, die Dinge, die wir nicht teilen wollen, weil wir uns für sie schämen, weil wir in der Situation eine Version unserer selbst sind, auf die wir nicht stolz sind. Das teilen wir meistens nicht auf sozialen Netzwerken.
Und das ist auch okay, finde ich. Das muss nicht auf sozialen Netzwerken stattfinden.
Das muss da nicht stattfinden, aber im gleichen Zuge teilen Menschen sehr häufig berufliche und persönliche Meilensteine, die total toll ausschauen nach außen hin. Und das sorgt dann dafür, dass wenn ich die Social-Media-Inhalte konsumiere von Personen, ich das Gefühl habe, okay, bei denen scheint alles perfekt zu laufen. Mhm. Und dann ziehe ich selber den Vergleich und denke mir, okay, wieso habe ich das alles nicht? Und mir fällt das selber immer auf in Bezug auf meine eigene Person, und das beschreibe ich ja auch in dem Buch, dass sehr häufig Menschen auf mich zukommen, auch auf Veranstaltungen, Personen, die mir auch folgen auf Social Media, und sagen, wow, Anahita, total toll, und du hast ja irgendwie alles, was man sich wünscht. Und bei dir läuft's einfach total bewundernswert. Und ich feiere das total, aber im gleichen Zuge fühle ich mich auch klein neben dir. Also gibt Menschen, die das ganz offen und ehrlich mir so ins Gesicht gesagt haben, und offen gesagt nicht nur ein oder zwei. Und da denke ich mir, hey, wenn ihr wüsstet, was hinter den Kulissen alles passiert, also allein diese Situation, in der ich auch von dem Buch berichte, als ich die Capital 40 Under 40 Auszeichnung bekommen habe. Das war so eine fürchterliche Woche. Also das war nach einem echt fürchterlichen, harten Jahr. Und ich habe mich sehr gefreut über diese Auszeichnung, aber mir ging es einfach auch verdammt schlecht. Mhm. Und die Leute haben halt dann diesen Beitrag gesehen und dachten sich so, wow, jetzt ist die auch noch Capital 40 under 40 und bei der läuft's. Das ist total gut. Aber wenn die Personen gesehen hätten, wie es in mir ausgeschaut hat in der Phase, hätten sie, glaube ich, nicht tauschen wollen.
Es ist interessant, diese zwei Aspekte, die du sagst. Also zum einen, wir vergleichen uns mit den falschen Menschen, Stichwort Aufwärtsvergleich. Und selbst wenn wir uns mit unserer echten Peergroup vergleichen würden, vergleichen wir unsere 100% mit den Top 1%, ja, die eben dokumentiert werden. Das heißt, auf diese zwei Arten kann es nur dazu führen, dass wir unzufrieden sind. Aber stellen wir uns doch mal vor, wenn wir statt einem Aufwärtsvergleich uns einen Abwärtsvergleich angewöhnen würden. Wie viel Dankbarkeit daraus resultieren würde, wenn jeder, der jetzt hier zuhört, ohne euch alle da draußen zu kennen, ist die Vermutung, dass ihr ein sehr privilegiertes Leben führt. Wenn wir uns ansehen, was auf dem Kontinent Afrika los ist, in anderen Ländern. Also allein, dass wir im deutschsprachigen Raum leben, damit haben wir schon den Sechser im Lotto in den allermeisten Fällen. Und warum vergleichen wir uns nicht mit Menschen, denen es sehr viel schlechter geht? Dann hätte man viele mentale Probleme, hätte man einfach nicht. Natürlich kann man sich inspirieren und motivieren lassen von Menschen, die vielleicht da sind, wo man hin möchte. Aber das so chronisch werden zu lassen, dass man sich die ganze Zeit klein und schlecht fühlt, das ist etwas, was wirklich auch hausgemachte mentale Probleme sind. Und ich möchte das nicht kleinreden, ich möchte den Menschen nur sagen, wir haben da als eigenen Spielraum, wie wir die auch aus dieser Misere wieder uns rausarbeiten können. Und das Aufhören dieses Aufwärtsvergleiches, den du ansprichst, ist ein ganz großer Hebel aus meiner Sicht.
Auf jeden Fall.
Hast du denn einen Tipp, wie wir, weil Social Media ist ja nicht mehr wegzudenken, aber hast du einen Tipp, wie wir die Vorteile von Social Media, was Inspiration, was Lernen und sowas ist, also nutzen können und trotzdem nicht unseren Selbstwert dadurch beschädigen lassen können? Hast du da irgendeinen guten Tipp, den Menschen sich annehmen können?
Ich glaube, es ist wie immer im Leben einfach wahnsinnig wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein. Und wenn man für sich selber weiß, okay, es gibt gewisse Creator, die tun mir einfach nicht gut, weil ich Neidgefühle entwickle oder in irgendeiner Form die Inhalte meinen Selbstwert beschädigen, dann ist natürlich das Optimum, dass man an sich arbeitet, um genau das zu beseitigen. Aber in der Realität macht es auch einfach Sinn, diesen Menschen nicht zu folgen, mhm, auf Social Media. Das heißt, ich würde halt einfach gucken, dass ich mein Social Media Verhalten auf eine Art und Weise gestalte, die möglichst wenig toxisch ist. Also ich glaube, dass man soziale Netzwerke in den meisten Fällen nie restlos untoxisch nutzen kann. Also dafür
sind wir Menschen.
Sind wir Menschen, Exakt. Und dafür ziehen eben auch die Dinge unsere Aufmerksamkeit, die uns in manchen Fällen auch nicht gut tun. Aber ich würde gucken, dass ich meinen Algorithmus trainiere, dass ich bewusst selektiere, wem ich folge und wem nicht, welche Inhalte ich konsumiere und welche Inhalte mir eben nicht gut tun. Mhm. Und da auch wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein und auch konsequent zu sein.
Eine Ergänzung, die ich machen möchte, ist, konsumieren ist so viel destruktiver als kreieren. Und selbst wenn man nicht wie du Geld damit verdient oder das Teil eines Personal Brands ist oder so, wir können alle kreieren, Texte schreiben, Bilder designen, auch wenn es niemand sieht und auch nicht, um andere Menschen zu erreichen. Aber der kreative Prozess des Kreierens ist so viel befriedigender als der einfach nur dumm in Anführungsstrichen, aber einfach nur sich berieseln zu lassen. Denn der Preis, den wir auch auf einer neurophysiologischen Sicht zahlen, der ist immens und das unterschätzen Menschen komplett. Wenn man sich allein mal anguckt, dass man sich durch die Reels von TikTok oder Instagram durchscrollt, wie viele Entscheidungen wir in kürzester Zeit treffen müssen. Relevant, nicht relevant, liken, nicht liken, kommentieren, nicht kommentieren, weiterleiten, nicht. Und das passiert alles in Bruchteilen von Sekunden.
Und es verbraucht ja unsere ganze Kapazität.
Absolut. Und Menschen denken, sie erholen dabei. Ja. So, sie machen eine Pause von ihrem Job und gehen mal kurz auf Social Media. Aber für unser Nervensystem ist das um ein Vielfaches anstrengender, als in einer Deep Work Session zu sein und irgendwas Kreatives zu machen. Also da einfach mal auch nicht nur in diesem Konsumentenmodus verweilen, sondern auch überlegen, wie man denn Dinge kreieren kann. Ob das jetzt in der digitalen Welt oder vielleicht auch in der echten Welt ist. In Kapitel 8 kommt auch ein Statement, was kürzlich eine Episode in eurem Podcast auch hatte. Everybody's Darling is everybody's Depp. Du hast vorhin schon gesagt, dass wahrscheinlich alle Menschen zu einem gewissen Grad dieses People-Pleasing in sich haben. Wir sind soziale Wesen, wir wollen in unserem Circle gefallen. Das führt dazu, dass wir auch überleben können. Aber du hast auch gesagt, dass du es im Berufsalltag weitgehend ablegen konntest. Wo verläuft denn aus deiner Sicht so diese gesunde Grenze von auf der einen Seite Menschen auch begeistern können, für sich gewinnen können, für die eigenen Ideen gewinnen können, inspirieren können und dann aber dieser Bereich, wo es destruktiv wird, sodass man zu allem Ja und Amen sagt und auch nicht mehr richtig ernst genommen wird. Ja. Wo verläuft die Grenze?
Also es gibt eine sehr, sehr einfache Regel, wie man erkennen kann, ob man im People-Pleasing ist, im destruktiven People-Pleasing. Und das ist, wenn man Menschen einen Gefallen tut oder zu Dingen Ja sagt, obwohl man es eigentlich nicht will. Das heißt, wenn ich mich selber bewusst dafür entscheide, Menschen Dinge abzunehmen oder Projekte anzunehmen, Ja zu sagen zu Sachen und ich das gerne mache, dann ist das kein People-Pleasing. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir alle ein sehr begrenztes Energie- und Zeitkonto haben und jede Sache, zu der wir Ja sagen, ist ein Nein zu uns selbst. Und deswegen sollten wir idealerweise möglichst bewusst Ja sagen zu allem und vielleicht auch überlegen, dass wir eher Nein als Default für uns definieren und umso klarer dann sind und auch umso leidenschaftlicher, wenn wir uns bewusst für etwas mit einem Ja entscheiden.
Und auch klar machen, ist meine Erfahrung zumindest, dass ein Nein nicht als Faulheit, als fehlendes Commitment gilt, sondern meine Erfahrung ist, dass man viel stärker geschätzt wird für den Fokus, für das Commitment auf die wenigen wichtigen Dinge, wenn man nicht als jemand gilt, der alles an sich reißt und ständig nur Überstunden macht und ständig defokussiert ist und so, weil man überhaupt nicht mehr weiß, was eigentlich wichtig ist.
Man erzieht ja damit auch total sein Umfeld.
Ja.
Also wir alle kennen diese Personen, von denen man weiß, okay, die oder den kann ich um Gefallen bitten, der kann eh nicht Nein sagen. Und das sind dann meistens diejenigen, wo man dann auch geneigt ist zu fragen. Und im gleichen Zuge gibt es auch diejenigen, wo man vorher echt Bammel hat, wenn man sie um den Gefallen bittet. Und es sich deswegen wirklich 10-mal überlegt, ob man das machen möchte. Auf jeden Fall.
Warren Buffett hat es auch mal so schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, erfolgreiche Menschen sagen zu 99 Dingen Nein, bevor sie Ja sagen. Und viele, die jetzt zuhören, würden sagen, ja, wenn ich Milliardär bin, dann ist natürlich leicht, Nein zu sagen. Aber du bist selbst Führungskraft. Berichte doch mal, wie du dir wünschst, dass jemand aus deinem Team, dem du vielleicht einen Gefallen gebeten hast oder auch im Team gegenseitig, wenn diese Person auf dich zukommt und ein Nein kommunizieren möchte. Also wie ist der richtige Weg, um gerade auch an die höhere Führungskraft so ein Nein zu kommunizieren und auch zu begründen?
Es geht natürlich immer um die Art und Weise. Also ich finde es immer sehr wichtig zu erklären, auf eine wertschätzende Art und Weise, wieso man etwas nicht machen möchte. Und da gibt es ja unterschiedliche Gründe. Zum einen, weil es nicht in den eigenen Kompetenzbereich oder nicht in die eigenen Lernfelder einzahlt oder auch, wenn man die zeitlichen Kapazitäten nicht hat. Und da finde ich das einfach wichtig, das deutlich zu machen. Also dem Chef, der Chefin gegenüber deutlich zu machen, hey, wenn ich das jetzt mache, du musst dir vorstellen, ich habe gerade diese 6 Themen, die ich treibe, die muss ich priorisieren, die lasten mich jetzt aktuell zu 100% aus. Wir können gemeinsam entscheiden, ob wir etwas aus dieser Liste nehmen und gemeinsam depriorisieren und danach kann ich das gerne machen. Und das mit einer respektvollen, wertschätzenden Klarheit zu kommunizieren, da passiert es dann sehr selten, dass man da nicht auf Verständnis stößt.
Das macht auf jeden Fall Sinn und nimmt einem dann auch die Sorge, dass man als Arbeitsverweigerung oder zu faul gilt, wenn man eben ganz klar seine Ressourcenauslastung kommuniziert und dann über einen Austausch sprechen kann.
Ja, und es ist ja auch so, wenn ich immer zu einem Ja und Amen sage und mein Tablett schon viel zu voll ist, dann kann ich ja diese Dinge, die ich mache, auch gar nicht auf einem Qualitätsniveau bewerkstelligen, das selber dem entspricht, was ich leisten kann. Das heißt, es ist ja meinem Umfeld oder meinem Vorgesetzten auch nicht geholfen, wenn ich eh schon auf dem Zahnfleisch laufe, wenn ich dann immer wieder neue Aufgaben annehme, weil ich mich nicht traue, Nein zu sagen. Da leiden ja dann irgendwann auch wirklich die Ergebnisse.
Eine weitere Wahrheit, die ich persönlich auch von meinem Berufshintergrund spannend finde, ist, wenn es dich deine Gesundheit kostet, dann ist es zu teuer. Das ist so ein Statement, wofür man auf LinkedIn immer Applaus kriegt. Es ist Zeitgeist, Mental Health ist wichtig, Wellbeing ist wichtig etc. Fakt ist aber auch, das beobachte ich zumindest, ich glaube du auch in deinem Umfeld, dass Menschen, gerade ambitionierte Menschen, sich sehr selten präventiv verändern und sehr häufig aber reaktiv verändern. Wenn sie mal in einem Energietief sind, vielleicht im Burnout gelandet sind oder. Was kannst du denn Menschen ganz konkret empfehlen, die jetzt einen richtigen Lauf in ihrer Karriere haben, die aber merken, dass sie überdrehen, dass das nicht nachhaltig ist, weil die lesen das und sagen, sie hat ja recht, aber ich mach's gerade nicht. Und ich habe, bevor du antwortest, ich habe vor kurzem auf Netflix die Doku von Avicii gesehen. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, der DJ. So, und das ist ein schockierendes Beispiel von einem Menschen, der so erfolgreich war, dass er keinen Ausweg gefunden hat und sich irgendwann das Leben nehmen musste. Und soweit führt es bei den meisten Menschen Gott sei Dank nicht, bei einigen schon, aber es gibt ja Abstufungen. Aber das Grundproblem ist, glaube ich, das Gleiche. Im Erfolg weniger zu machen, ist eins der allerschwersten Dinge. Und jetzt kommst du und sagst, es ist zu teuer. Wie können wir das umsetzen?
Also ich sage jetzt eine Sache, die ist wahrscheinlich aus Coaching-Sicht nicht wertvoll, aber es ist meine persönliche Meinung. Ich hatte selber einen Chef, als ich im Consulting war. Der hat zu mir immer gesagt, hey Anna, du machst einfach zu viel. Also du arbeitest einfach zu viel. Und ich habe wirklich sehr viel gearbeitet im Consulting. Ich hatte auch sehr gute Ergebnisse. Also ich war im Consulting bei der SAP immer eine der Top-Performerinnen mit sehr gutem Feedback. Aber ich hatte auch einfach kein Leben. Ne? Also ich habe am Wochenende gearbeitet, abends, man war ja eh Montag bis Donnerstag nie daheim. Das heißt, ich saß dann abends im Hotel und habe weitergearbeitet, also wirklich Vollgas. Und mein Chef meinte damals dann zu mir, hey, hör auf damit, du verbrennst dich gerade selber, du bist Mitte 20 und du willst ja jetzt noch ein paar Jahrzehnte arbeiten. Und dann meinte er, man wirft dir am Ende des Tages nur den größten Kranz hinterher, wenn du dich tot arbeitest. Und ich weiß noch, ich dachte mir so, ey Michael, also Michael, falls du zuhörst, du warst ein toller Chef, aber ich dachte mir nur so, ey Michael, was redest du denn da? Ja? Was redest du da? Und dann vergingen Jahre und ich habe eh immer ein sehr hohes Energielevel. Also wenn man mich kennt, weiß man, ich habe immer viel Power. Aber irgendwann kam der Punkt, wo irgendwann irgendwie nichts mehr ging. Und ich hatte keinen Burnout, aber ich würde sagen, ich war wirklich schon müde davor. Und da habe ich dann verstanden, was es bedeutet, wenn du auf einmal dann gar nicht mehr leistungsfähig bist, weil du eben nicht ewig auf Reserve fahren kannst. Und im gleichen Zuge habe ich in den letzten Jahren auch sehr viele Kollegen und Kolleginnen sterben sehen, die sich wirklich totgearbeitet haben. Und ich werde nie vergessen, ich hatte auch in meiner Consulting-Zeit hatte ich einen Kollegen, der war Anfang 60 und der hat auch immer sehr, sehr viel gearbeitet, der war auch sehr gut fachlich. Und er und ich saßen dann mal zusammen in der Kantine und er erzählte mir, dass er jetzt bald in Vorruhestand geht und hat mir dann so erzählt, was er alles machen will. Und wir saßen dann da und haben darüber gesprochen, was er alles so vorhat. Und er meinte so zu mir, ja, Anna, das ist alles viel zu kurz gekommen und das hole ich jetzt alles nach. Und er starb dann ein paar Wochen vor seinem Vorruhestand im Hotelbett und wurde von der Reinigungskraft im Bett gefunden. Und er ist kein Einzelfall. Also ich habe in den letzten Jahren sehr viele Personen sterben sehen, die sich wirklich förmlich totgearbeitet haben. Und deswegen verstehe ich das jetzt auch, was Michael mir damals mit Mitte 20 die ganze Zeit, also mein alter Chef, was er mir damals sagen wollte. Und deswegen glaube ich, wenn man das selber einfach nicht fühlt, also wenn man so einen Post liest, wie, ja, wenn es deine Gesundheit kostet, ist es dir zu teuer und vielleicht so einen Impuls hat, wie ich es damals hatte mit Mitte 20, dass ich mir dachte, ja, ach komm, vielleicht muss man dann einfach auch mal hinfallen und merken, okay, offensichtlich sollte ich auf mich achten und dann entwickelt man eine andere Sensibilität. Ich glaube, es gibt immer zwei Arten von Menschen. Es gibt diejenigen, die gerne proaktiv aus den Erfahrungen von anderen lernen und schauen, dass sie selber die Fehler von anderen Menschen möglichst nicht machen. Und dann gibt es diejenigen, die halt hauptsächlich aus ihren eigenen Fehlern lernen. Und ich gehöre leider zu der zweiten Kategorie und kann da nur sagen, wenn man es nicht fühlt, dann bedingt einen das Leben schon dazu, dass man es irgendwann fühlt und dann versteht man es dann wahrscheinlich auch mehr, als wenn man es auf die leichte Schulter nimmt, weil man selber ja gar nicht wirklich nachvollziehen kann, was es bedeutet, sich ins Burnout zu arbeiten.
Gerade wenn man jung ist, ich war früher bei Roland Berger, da eine Gemeinsamkeit, ein Unterschied. Auch wir haben uns wirklich tief die Nächte um die Ohren geschlagen. Wir hatten aber keine Chefs, die uns gewarnt haben, sondern eher noch dafür applaudiert haben, was das Ganze noch weiter befeuert hat. Aber ich habe auch die Stimmen gehört von meinen Eltern, vom Umfeld etc. Aber ich habe persönlich damals gedacht, ich bin einfach stärker als der Rest. So, und irgendwann mit Mitte 30 wurde ich eben eines Besseren belehrt, dass auch ich biologische Grenzen habe. Und wie du sagst, manche Menschen müssen einfach gegen diese Wand fahren, ja, um dann ihren Kurs zu korrigieren. Und es ist dann auch, jeder ist für sich selber verantwortlich, okay. Ich kann nur sagen, wenn Menschen wie du, die schon ein paar Jahre weiter sind, so eine Warnung aussprechen, dann darf man das ernst nehmen. Und vielleicht führt es dazu, dass der eine oder die andere da tatsächlich dann auch ein bisschen in sich geht.
Ich glaube, das, was man auch machen kann, ist, es gibt ja nicht nur schwarz oder weiß. Also es heißt ja nicht, okay, ich arbeite jetzt gar nicht mehr und entspanne mich und lasse das Ganze einfach mit Leistung. Es gibt ja auch immer Grautöne. Und ich finde, dass wir Menschen oft dazu tendieren, immer nur die beiden Extreme zu sehen. Was mir persönlich zum Beispiel hilft, weil ich arbeite nach wie vor sehr, sehr viel und bin sehr leistungsgetrieben, aber ich bin sehr sensitiv in Bezug auf meine Warnsignale. Das hatte ich damals ja auch schon gesagt, dass ich ganz genau weiß, was die Warnsignale sind, die mir zeigen, hey, jetzt kommst du langsam in einen Bereich, der potenziell gefährlich ist. Und bei mir ist so ein ganz, ganz klassisches Warnsignal, wenn ich den Fokus verliere. Ich bin normalerweise immer sehr wach und sehr nah an meinem Gegenüber und begreife Inhalte sehr schnell. Und wenn ich merke, dass ich gedanklich abschweife, dann irgendwie gar nicht mehr wirklich präsent und da bin, dann merke ich, okay, jetzt musst du ein bisschen Piano machen. Mhm. Das war jetzt zu viel.
Mhm. Und ich beobachte auch, wenn man diesen Begriff oder diese Formulierung nur noch das fertig machen häufig benutzt, dann ist man in so einem Modus, wo man nicht mehr nachhaltig ist, weil dann kämpft man sich ohne Energie noch zum nächsten und dann kommt das nächste. Und wenn man sich das über mehrere Wochen oder Monate immer sagt, ich mache das Projekt noch fertig oder jenes noch fertig, das ist auch ein Signal, wo man dann reinhören darf. Gibt es eine bestimmte Routine, die du dir so in den letzten ein, zwei Jahren angeeignet hast, wo du sagst, die hat dein persönliches Energielevel am positivsten beeinflusst?
Ja, also ich habe ganz viele Routinen. Also zum einen habe ich ja auch diesen Aura-Ring und track immer mein Tageszustand, mein Schlaf, ist ja auch dein Thema, mein Schlaf. Ich ernähre mich clean, also wirklich komplett clean, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wenn es irgendwas gibt, wofür es sich lohnt, nicht clean zu essen. Ich habe ein sehr, sehr tolles, handverlesenes Umfeld. Das heißt, ich achte nicht nur darauf, was ich esse, sondern auch mit wem ich interagiere und mit wem ich viel Zeit verbringe. Und ich habe auch ein paar Routinen, von denen ich einfach weiß, okay, die tun mir gut. Also sei es Sport oder in die Natur zu gehen oder mit Freundinnen irgendwie schön essen zu gehen. Also so Dinge, von denen ich von vornherein weiß, okay, die laden meinen Energiespeicher auf. Und das mache ich auch echt regelmäßig. Also ich lasse es gar nicht mehr dazu kommen. Das habe ich, als ich jünger war, oft gemacht. Aber ich lasse es gar nicht mehr dazu kommen, dass ich auf Reserve laufe. Das mache ich nicht mehr.
Und es ist so schön, was du sagst, weil viele würden sagen, ja, das ist ja nichts Besonderes, Freunde treffen, in die Natur gehen etc. Aber es muss auch nicht immer dieses extreme Biohacking sein mit Kälte, Bädern etc. Das hat alles seine Daseinsberechtigung. Ich bin großer Fan davon. Aber wenn man halt viel zu tun hat, das Wichtigste ist, dass man sein Nervensystem runterfährt. Und wie das funktioniert, ist bei jedem anders. Und wenn man seine 2, 3 Methoden gefunden hat und das kontinuierlich und regelmäßig tut, dann reicht es auch. Man muss sich nicht komplett verändern. Man muss keine 10 guten Neujahrsvorsätze haben. Man muss keinen Marathon laufen. Man muss keine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Sondern wenn man die paar Dinge, die einem selber helfen, hat, dann reicht das und die konsistent tun.
Ja, vor allem darf man auch nicht vergessen, dass wenn man versucht, sich ganzheitlich sogar in den Dingen, die einem vermeintlich Erholung geben sollen, selbst zu optimieren, dann hat es ja oftmals zur Konsequenz, dass wir auch da dann so einen Performance-Druck spüren.
Genau.
Und dann entspannen wir uns ja gar nicht mehr, weil dann wollen wir sportlich total overperformen, dann setzen wir uns da Ziele, dann fahren wir am Wochenende gar nicht mehr runter und deswegen mache ich einfach Dinge, auf die ich Bock habe.
Ja.
Und was ich nicht mache, ist meine Zeit mit so destruktiven, unnötigen Sachen zu verschwenden. Also zum einen, und es hört sich jetzt hart an, aber ich verbringe einfach keine Zeit mit Menschen in meiner Freizeit, die mir Kraft rauben. Das mache ich einfach nicht. Also ich bin da sehr konsequent. Und ich mach zum Beispiel auch nicht dieses Binge-Scrolling auf Instagram oder so. Oder mir 10 Folgen von einer Serie anzuschauen, die mir eigentlich gar nicht so wirklich Spaß macht. Also ich schaue immer, dass ich die wenige Zeit, die ich habe, die wenige Freizeit, die ich habe, auf eine Art und Weise nutze, dass sie mir maximal gut tut. Sonst könnte ich diesen Pace auch gar nicht aufrechterhalten.
Macht total Sinn. So ein Buch zu schreiben, wir können noch ewig drüber reden, aber die Leute sollen sich ja auch von innen ansehen. Aber so ein Buch zu schreiben ist zwar Spaß und Freude, aber ist ja nicht nur Zuckerschlecken. Vor allem in dem Kontext, wie du es vorhin geschildert hast. Gibt es irgendein Kapitel, was dir besonders schwer gefallen ist zu schreiben?
Ja, also ich hatte in einigen Kapiteln sehr, sehr, sehr persönliche Erlebnisse verarbeitet. Und da saß ich dann schon teilweise davor und war emotional. Also ich habe zum Beispiel ein Kapitel, da geht es darum, dein Inner Circle ist entscheidend für deinen Erfolg. Und da habe ich darüber gesprochen, wie häufig es so ist, dass Menschen, die uns lange begleitet haben, also auch Freundschaften, Freunde, Freundinnen, die uns lange begleitet haben, irgendwann nicht mehr Teil uns des Weges sein können, weil wir uns einfach gegenseitig nicht mehr gut tun. Mhm. Und vielleicht ist es lange so gewesen, dass man sich gut getan hat, aber dann ist man wie so Zweige in unterschiedliche Richtungen gewachsen. Und wenn man merkt, dass das Einzige, was einen hält, an einer Person die Vergangenheit ist, und in der Gegenwart und in der Zukunft ist es gar kein Match mehr, dann ist es häufig oder meistens auch besser, einfach getrennte Wege zu gehen. Und das war zum Beispiel so ein Abschnitt, das hat gesessen, auf jeden Fall. Aber genauso die ganzen persönlichen Erlebnisse, die ich beschrieben
habe. Darf ich da kurz reinfragen, weil ich glaube, das kennen viele Menschen. Man entwickelt sich weiter beruflich, persönlich, und auf einmal entfremdet man sich von Menschen, die man aus der Schulzeit, aus dem Studium kennt. Und das, was du jetzt sagst, besser zu trennen, weil in der Zukunft ich höre das und ich glaube auch, dass es aus Energiegesichtspunkten etc. richtig ist, und trotzdem fühle ich da so ein Aber, was sagt, solche langjährigen Bekanntschaften wird man ja nie wieder aufbauen können. Also man kann in dem Alter, wo wir heute sind, fast nicht mehr Freundschaften aufbauen, die in der Schule entstanden sind von der Dauer. Ist es nicht per se ein Wert ein Wert, für den es sich lohnt zu kämpfen?
Auf jeden Fall. Also ich bin ja immer ein Fan davon, für Dinge zu kämpfen und Sachen nicht wegzuschmeißen, auf jeden Fall. Aber ich habe auch Freundinnen beispielsweise, mit denen bin ich schon sehr, 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 sehr lange befreundet gewesen. Aber da habe ich gemerkt, dass es eben hier und jetzt uns gegenseitig einfach nicht mehr gut getan hat. Mhm. Und das Einzige, was mich intrinsisch dann so motiviert hat, so zu klammern und an diesen Freundschaften festzuhalten, war im Endeffekt nur, weil ich mir dachte, hey, diese Person kennt dich schon so wahnsinnig lange. Und wenn du jetzt jemanden kennenlernst und die Person jetzt in dein Leben tritt als Freund, als Freundin, fehlt ja so wahnsinnig viel. Und dieser Mensch wird dich ja potenziell nie so verstehen können wie deine Freundin, die dich halt schon seit Schulzeiten kennt, zum Beispiel. Aber ich finde, die Vergangenheit allein reicht nicht. Und selbst wenn das wahnsinnig hart ist, wenn man merkt, dass man sich gegenseitig im Hier und Jetzt nicht mehr gut tut, weil die Werte sich verändert haben, weil die Richtung, in die man gehen will, sich verändert hat, weil auf einmal Menschen sich vielleicht Dinge nicht mehr gönnen, die sie sich vorher gegönnt haben, dann macht es manchmal leider, auch wenn es wahnsinnig schmerzhaft ist, und ich verstehe das total, dass du sagst, dass sich da bei dir so ein Störgefühl auftut, aber da macht es halt manchmal auch echt Sinn, diesen Platz frei zu machen für andere Personen, die dann in unser Leben kommen. Und die lernen ja dann auch die aktuelle Version von uns kennen, und das passt ja vielleicht auch viel mehr zu dem, wie wir jetzt sind und zu dem, wie wir auch sein wollen.
Und wenn ich da persönlich noch fragen darf, wie handhabst du das? Gibt es dann ein Trennungsgespräch wie in einer Beziehung, wo man dieser Person es wirklich auch so sagt, oder lässt du es dann auslaufen?
Ja, da haben Svante und ich auch drüber gesprochen. Also das, was man ja leider oft macht, ist Ghosting. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das nicht auch hin und wieder gemacht habe, dass ich dann einfach sehr selten Zeit hatte und immer weniger Zeit und es dann habe auslaufen lassen. Bei Menschen, die mir aber wirklich sehr, sehr, sehr nah standen und sehr enge Freunde, Freundinnen waren, mache ich das schon, dass ich dann wirklich ein offenes Gespräch führe. Und es ist natürlich unglaublich unangenehm und schmerzhaft. Mhm. Also das ist nichts Schönes, aber ich finde, das ist man der Person dann auch schuldig.
Das ist fair auf jeden Fall. Ja. Letzte Frage zum Buch, Anahita. Gibt es noch irgendetwas, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, wo du sagst, Menschen, die hier zuhören, sollten das auf jeden Fall über dieses Buch, über dieses Projekt wissen?
Ja, also ich glaube, das, was wichtig ist, ist, das ist kein klassischer Karriere-Ratgeber. Also Bei uns findet man nicht irgendwelche Erfolgsmythen oder irgendwelche Konzepte wie Eat the Frog und mach das und dann wirst du viel produktiver sein. Es ist einfach ein Buch, das von mir geschrieben ist, die schon seit gut einem Jahrzehnt in verantwortungsvollen Positionen in der Wirtschaft ist und einfach unglaublich viel gesehen hat. Und die sehr ungefiltert über diese Dinge spricht. Mhm. Und in dem Zuge Menschen daran teilhaben lässt, an Dingen, wo man normalerweise keinen Zugang bekommen würde, weil sehr vieles davon oft auch tabuisiert wird. Und gleichzeitig diese wirklich tollen Coaching-Übungen von Swantje, die einen dabei unterstützen, diese Aha-Momente dann auch wirklich in die Praxis und in die Umsetzung zu bringen.
Es ist jetzt vorbestellbar, das Buch. Wann wird es ausgeliefert? Wann ist Erscheinungstermin?
Am 8.4.
8.4.2025. Also ihr müsst euch nicht mehr lange, je nachdem wann ihr das jetzt hört, nur noch ein paar Tage entsprechend gedulden. Aber die Vorbestellungen werden priorisiert. Also es lohnt sich, auch schon vorm Erscheinungstermin zu bestellen. Und ich bin mir jetzt wieder, wie beim letzten Mal auch, einige meiner Prophezeiungen sind eingetreten. Ich glaube, das ist auch wieder ein richtig großer Erfolg wird. Und nicht nur für dich persönlich freut mich das, sondern dass eben, wie du sagst, das von anderen Menschen zu lernen, ist ja der effektivste Weg, selber zu lernen. Man muss nicht jede Erfahrung selbst machen, man muss nicht jeden Fehler selber machen. Und wenn man eben von jemandem wie dir sich ein bisschen was abgucken kann, dann hilft das auf jeden Fall, den eigenen Lebensweg auch schöner zu gehen. Für das Buch schon mal vielen Dank, auch dass ich reinlesen durfte. Wenn wir jetzt nochmal eine Metaebene höher gehen, und die Frage habe ich dir beim letzten Mal auch schon gestellt, die stelle ich jedem Gast am Ende dieses Podcasts. Wenn du mit den Erfahrungen jetzt auch aus den letzten 1,5 Jahren, die ja dazugekommen sind, auf das Auf und Ab deines persönlichen Lebens blickst, was ist daraus für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, zu verstehen, dass wir selber uns des eigenen Glückes Schmied sind und das Konzept von Eigenverantwortung wirklich zu begreifen und nicht Glück zu suchen im Außen oder bei anderen Personen oder zu hoffen, dass irgendjemand kommt und uns rettet, ein Mentor, eine Mentorin, eine Führungskraft, ein Partner, eine Partnerin, sondern dass wir verstehen, dass wir es sind, die unser eigenes Leben formen und dass wir es sind, die Chancen annehmen und nutzen oder eben vorbeiziehen lassen. Und das ist vielleicht auf den ersten Blick ernüchternd, aber auf den zweiten ist es sehr, sehr bestärkend. Und das ist das, was ich mitgeben wollen würde, ja.
Dem möchte ich gar nichts hinzufügen, weil es, finde ich, eine wunderbar befreiende Message. Und vielleicht darf ich das ergänzen. Manche würden sagen, ja, die Anahita mit ihren Möglichkeiten, mit ihrem Netzwerk, mit ihrem Zugang, die kann leicht reden. Aber auf jedem Level, in jeder Situation. Ich glaube, das hatte ich schon vor 10 Jahren ausgemacht, dieses Mindset.
Und ich hatte ja nie ein Netzwerk oder genau. Kapital oder was auch immer.
Du hast es
ja
alles von null auf aufgebaut. Und das ist etwas, was wir alle können, wenn wir Lust darauf haben. Wenn wir dranbleiben, wenn wir auch du sagst immer, von nichts kommt nichts, und wenn man das entsprechend ansieht. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir.
Auch das ist wieder die Menschen, die zuhören. Beim letzten Mal haben wir es auch erwähnt. Es ist jetzt gerade kurz nach 9 Uhr abends. Also du machst es nach deinem Feierabend. Es zeigt deine Arbeitsmoral. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich, dieses Buch zu sehen, wie es die Bestsellerlisten stürmt. Und ich freue mich, dir weiter zuzugucken, wie du die Welt inspirierst. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank.